It's After Hour.
Ein Podcast von David und Adina. Hallo, David.
Hey, Babe. Wie geht's dir?
Ich bin voller Vorfreude.
Ja.
Morgen Nacht geht's los für mich. Also wenn die Folge online ist, bin ich schon mit meiner Schwester auf Island.
Voll schön. Das erste Mal, oder?
Ja, und auch das erste Mal mit einem Van unterwegs. Und auch das erste Mal mit ihr alleine unterwegs. Also klar, Familienurlaub schon gemacht, aber nur wir zusammen jetzt noch nicht.
Deine Schwester ist ein Jahr älter, ne?
Sie ist 2 Jahre älter als ich. Und ja, wir waren bisher noch nie zu zweit weg.
Voll spannend. Und habt ihr schon Pläne gemacht, was ihr machen wollt und wo es hingehen wird, welche Städte oder welche Zielorte angepeilt werden?
So ein bisschen.
So ein bisschen?
Ja. Ich werde, glaube ich, einfach jeden Tag so einen kleinen Vlog machen für Instagram. Mal gucken.
Ich bin gespannt.
Und ganz kurz, ich wurde nominiert als Beziehungscoach und man kann bis zum 15.8. für mich abstimmen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch
alle abstimmen.
Kurz die Zeit nehmt. Alle Infos und den Link dazu packe ich in die Folgenbeschreibung.
Kurze Frage, kann man da auch 2-mal abstimmen? Ich habe es noch gar nicht probiert.
Nee, man braucht immer pro Abstimmung eine E-Mail-Adresse.
Zum Glück habe ich 10 Stück.
Ansonsten, was die letzten Wochen so passiert ist, bei mir nicht allzu viel. Du hast, glaube ich, ein bisschen was erlebt.
Nein, nicht bei mir auch nicht so viel. Ich bin ja eigentlich nur am Lernen. Aber ich hatte am Mittwoch einen kleinen Exkurs zu einem Kumpel von mir, weil der mich angerufen hatte und hat gemeint, yo, ich habe einen Pistlarven aus New York hier. Er ist auch aus New York und hat dann gemeint oder gefragt, ob ich ihn in seiner Wohnung besuchen möchte. Dort wartet der Pistlarve auf uns und wir beglücken den mit unserem Urin.
Der Kumpel von dir aus New York ist der gewesen, mit dem wir mal einen Dreier hatten, von dem wir auch hier im Podcast erzählt hatten.
Genau. Da ich mich ein bisschen beeilen wollte, bin ich nicht mit der Bahn gefahren, sondern habe mir einen E-Roller geholt, weil ich, weiß nicht, ich hatte irgendwie Bock, mit dem E-Roller zu fahren. Du hast mich, glaube ich, auch gefragt, warum ich mit dem E-Roller gefahren bin, aber ich hatte irgendwie Bock, einfach mit dem Ding zu cruisen. Und vor allem die Karl-Marx-Allee, Frankfurter Allee ist echt schön abends, wenn man den Fernsehturm sieht und dann diese Allee da runterfährt.
Du hast aber auch ein Fahrrad.
Ja, ich war aber, glaube ich, zu faul für Fahrrad. Ich wollte einfach nur cruisen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann mit dem Ding da Richtung Alex gefahren und, also Alexanderplatz, und bin dann in die Wohnung gekommen. Die Wohnung war sehr dunkel. Wir haben ein paar Drinks getrunken und dann ging es eigentlich schon direkt los, dass er seine Hose runtergelassen hat. Der Pissklave hat sich hingekniet und hat die erste Ladung abbekommen.
Wo?
Also die erste Ladung war Mund um Schwanz und hat alles getrunken. Ohne abzusetzen.
Also im Wohnzimmer oder?
Ja, ich fand's crazy, weil ich habe auch gedacht, okay, wir gehen jetzt alle ins Bad oder so, aber das war einfach mitten im Wohnzimmer, haben die einfach angefangen, ich so, okay, ist anscheinend geht's los. Und dann hat er die erste Ladung bekommen, dann waren wir natürlich alle fleißig am Trinken. Das war wie so ein Marathon, so. Oh, so eine Ladung, dann jeder Gläser genommen, getrunken. Dann habe ich irgendwann auch gemerkt, okay, es läuft. Naja, dann gab es die 2. Ladung von mir und ich glaube sogar die 3. Dann kam er wieder dran und insgesamt sind wir auf 13 Runden gekommen. Also 13 Runden im Wohnzimmer einfach nur schlucken.
Oh mein Gott.
Ja, und das innerhalb von, ja okay, es waren schon 3 Stunden.
Alter, das ist ganz schön viel.
Ultra viel.
Jo.
Vor allem normalerweise, ich habe es mir halt vorgestellt, okay, er kniet sich in die Badewanne und wir pinkeln ihn an.
Mhm.
Aber ich war mir nicht bewusst, dass es wirklich um Schlucken geht.
Wie gesund ist denn das, wenn man so viel Urin zu sich nimmt?
Das Ding ist, wir haben ja sehr, sehr viel getrunken. Deswegen ist die Harnkonzentration nicht so hoch. Aber es ist natürlich auch nicht gesund, so viel Harnstoff zu sich zu nehmen.
Okay, hat es dir Spaß gemacht?
Ja, war witzig.
Okay.
Okay, was heißt witzig? Nee, ich habe ja auch sadistische Züge in mir und so kann man die eigentlich ziemlich gut ausleben.
Aber ihr habt ihm ja damit einen Gefallen getan.
Ja, wir haben ihnen einen Gefallen getan, aber es ist ja schon so eine Art Erniedrigung, dass man jemanden seinen Urin füttert. Normalerweise geht es ja in die Toilette, also wir haben ihn sozusagen als Toilette benutzt.
Hm.
Ist ja schon eine Art Erniedrigung, natürlich steht ja drauf, aber ist ja trotzdem irgendwie was leicht Sadistisches dabei.
Aber es ist ja auch anstrengend, so viel zu trinken und dann immer pinkeln zu müssen.
Nee, es war jetzt nicht anstrengend.
Ja, cool. Freut mich, dass du eine gute Zeit hattest. Und ich würde sagen, dann kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge.
Let's go.
Du bist ja neurotypisch. Ich bin neurodivergent. Ich habe ADS, also ohne diese Hyperaktivität. ADH ist, das H steht für Hyperaktivität. Und wie sich das in einer Beziehung bemerkbar macht, was es für Probleme gibt, Herausforderungen, das ist heute unser Thema. David, magst du vielleicht zu Anfang direkt ganz kurz erklären, was so die Unterschiede sind zwischen einem neurotypischen und einem neurodivergenten Gehirn und ganz kurz erklären und einordnen?
Ja, also als du mir die Folgenidee erzählt hast, habe ich mir direkt überlegt, okay, was könnte der Unterschied zwischen einem neurotypischen Gehirn sein und eines neurodivergenten? Und das Erste, was mir in Sinn gekommen ist, ist, dass die Gehirnstruktur irgendwie anders sein muss oder die Neurotransmitter eine unterschiedliche Konzentration haben müssen. Und ich habe dann ein bisschen Research gemacht und habe dann herausgefunden, dass viele Mechanismen noch nicht begründet werden können. Aber es gibt tatsächlich kleine Gehirnstrukturen, die Unterschiede aufweisen. Und das wäre der präfrontale Kortex. Der ist hauptsächlich verantwortlich für Impulskontrolle. Also wenn du jetzt eine krasse Emotion erfährst, du bist ultra sauer und würdest am liebsten mich schlagen, dann verarbeitet der präfrontale Kortex die einkommenden Signale, die hauptsächlich aus dem Hippocampus kommen, weil der für die Emotionen zuständig ist, und gibt dir dann so eine Art Prognose. Also du kannst dann dadurch einschätzen, was die Konsequenzen sind. Und anstatt mich dann zu schlagen, schreist du mich dann vielleicht an. Dann gibt es auch strukturelle Unterschiede im Striatum wie auch im Kleinhirn. Beide Strukturen sind hauptsächlich für die Motorik verantwortlich, beziehungsweise für die Feinmotorik. Und deshalb gibt es bei ADHS eben diese Hyperaktivität. Und deswegen kommt es auch öfter vor, dass Leute Sachen fallen lassen oder etwas umkippen oder gegen Sachen stoßen. Also kleine Verletzungen können auch leichter passieren. Man ist so ein bisschen verträumt, man ist nicht die ganze Zeit präsent, man schweift sehr leicht ab. Und laut verschiedenen Studien wurde herausgefunden, dass auch die Menge an Neurotransmittern unterschiedlich ist. Und die hauptsächlichen Neurotransmitter, die sich unterscheiden, ist Dopamin, welches für das Belohnungssystem sehr wichtig ist und auch eine Art Antrieb gibt. Deswegen gibt es auch oftmals eine Antriebslosigkeit im Alltag wegen des reduzierten Dopamins, aber auch eine Erhöhung an Noradrenalin, was dazu führt, dass man hippliger ist und auch aufgedrehter. Und diese zwei Charakteristika, also dass man einerseits eine unterschiedliche Struktur im Gehirn hat und eine unterschiedliche Neurotransmitterkonzentration vorfindet, so entsteht eben dieses Bild eines neurodivergenten Gehirns.
Gut, ich merke schon, also für den Psychologie-Teil deiner Klausur Ende des Monats bist du auf jeden Fall fit. Ich würde es nochmal so ein bisschen ergänzen. Also was man dazu sagen muss, ist, ADS oder ADHS, das kann in sehr unterschiedlichem Ausmaß auftreten und wird deshalb auch als Spektrum betrachtet. Also es bedeutet, dass die Symptome und deren Schweregrad vor allem auch sehr, sehr variieren kann. Und es wird da aufgeteilt meistens zwischen leicht, mittelschwer und schwer, je nachdem, wie intensiv und wie häufig die Symptome auftreten. Und natürlich aber auch, wie sehr die sich auf den Alltag auswirken. Und du hast die Symptome von diesem Spektrum gerade schon so ein bisschen angerissen. Das können an sich ziemlich viele sein, die fallen aber auch immer unter diese drei Hauptkategorien: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Also Unaufmerksamkeit, das, was man so kennt, wenn man an ADS oder ADHS denkt. Also Schwierigkeiten, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, leicht ablenkbar sein, so dieses Vergessliche im Alltag. Dann die Hyperaktivität, da hast du gerade auch schon den Grund für erklärt. Die Unruhe und Schwierigkeiten, sitzen zu bleiben, den Bewegungsdrang haben und die Impulsivität, dass man Schwierigkeiten hat, eben diese Impulse zu kontrollieren und öfter mal unüberlegte Handlungen vielleicht ausführt oder aber auch andere unterbricht, wenn sie reden. Mhm. Und neurodivergente Menschen können hauptsächlich Symptome aus einer Kategorie haben oder aber auch eine Kombination aus allen dreien.
Ja.
Und die Symptome können sich auch im Laufe des Lebens verändern. Also Kinder zum Beispiel, die ADHS haben, zeigen oft mehr diese Hyperaktivität. Und im Erwachsenenalter kann es dann eher sich so in unaufmerksame und impulsive Symptome verwandeln. Und da ADS bzw. ADHS eine ziemlich komplexe Störung ist, fände ich es schön, wenn da jeder auch so ein bisschen vorsichtig ist, wie und wann er den Begriff einsetzt und auch bei Selbstdiagnosen immer vorsichtig ist, weil es eben so ein großes Spektrum ist und es da so viele Variationen gibt.
Wer sich da wiederfindet und sich undiagnostiziert fühlt, der sollte eher zu einem spezialisierten Arzt gehen und sich dort abchecken lassen, anstatt dann online irgendwelche Selbsttests zu machen.
Und vielleicht auch ganz spannend, wenn wir gerade über die Symptome reden. ADHS wird ja häufiger bei Jungen diagnostiziert als bei Mädchen, weil Jungen häufiger diese Hyperaktivität zeigen, die in der Schule einfach auffälliger ist und deshalb dann eher zu einer Diagnose führt im früheren Alter. Und Mädchen neigen eher dazu, vorwiegend diese unaufmerksamen Symptome zu zeigen, die aber weniger störend sind und somit auch schwerer zu erkennen. Also sowas wie Tagträumerei zum Beispiel. Und das Verhältnis liegt da ungefähr bei 3:1 bei den Diagnosen. Also da ist schon eine Diskrepanz, wobei man aber auch nicht weiß, wie die Dunkelziffer ist, aus den eben genannten Gründen.
Ja. Und wie hat sich das Ganze eigentlich bei dir bemerkbar gemacht?
Ich bin halt super verträumt. Also wirklich extrem verträumt. Und
verträumt in dem Sinne, dass du an was anderes denkst oder einfach nur tagträumst? Bist du dann konzentriert auf andere Dinge oder denkst du einfach an random Sachen?
Ich bin einfach in meinem Kopf in einer ganz eigenen Welt. Mhm. Und da ist es auch eigentlich echt schön. Also ich mag das auch an mir.
Okay.
Aber in der Schule haben mich alle immer für ein bisschen dumm gehalten.
Die Schüler oder die Lehrer?
Ja, die Lehrer meinten, wenn ich anwesend bin, also nicht nur physisch, sondern auch mental, dann bin ich immer ziemlich gut. Aber das Problem ist, dass ich wohl angeblich immer einfach nur aus dem Fenster geschaut habe und nicht so richtig anwesend war.
Okay, aber es hat ja eigentlich nichts mit Intelligenz zu tun. Es hat ja eigentlich wirklich nur was mit Aufmerksamkeit und Konzentration zu tun.
Ja, deswegen habe ich mir das auch nie zu Herzen genommen, wenn Leute mir das an den Kopf gehauen haben.
Sehr gut. Und ich finde es auch gut, dass kein Lehrer gemacht hat.
Doch. Weil,
haben auch Lehrer gemacht.
Ja.
Wow, was hattest du denn für Lehrer? Das geht gar nicht, so unqualifiziert.
Wir reden aber jetzt natürlich darüber, wie das Ganze im Erwachsenenalter ist, wenn man eine Beziehung führt, also wenn ein neurotypischer Mensch mit einem neurodivergenten Menschen zusammen ist, vielleicht auch zusammen lebt und was es da so für Schwierigkeiten gibt und auf welche Herausforderungen man da so stößt. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Thema der Kommunikation, weil da kann es zu so einigen Missverständnissen kommen. Vor allem wegen der Verarbeitungsgeschwindigkeit und dem Fokus. Also neurotypische Menschen verarbeiten Informationen oft in einem eher gleichmäßigen Tempo und können sich auch in der Regel ganz gut auf ein Gespräch fokussieren. Und jemand, der ADHS hat, könnte Schwierigkeiten damit haben, sich auf lange Gespräche zu konzentrieren, weil derjenige schnell mal abgelenkt wird. Und genau das kann bei dem Gegenüber aber schnell wie Desinteresse oder auch Respektlosigkeit rüberkommen, obwohl es natürlich nicht so gemeint ist. Und dem Partner zuzuhören, wenn es um ein wichtiges Thema geht, ist ja super relevant. Und deswegen kann es einfach an dem Punkt schon direkt zu Problemen kommen.
Gibt es bei ADS auch solche Komplikationen in der Kommunikation oder ist das meistens eben nur bei ADHS, dass man sich eben nicht auf längere Gespräche konzentrieren kann?
Wie gesagt, das ist super individuell und ich möchte da jetzt auch gar nicht für andere sprechen. Ich kann nur sagen, wie das bei mir ist und ich kann mich auf ein Gespräch, das mich interessiert, sehr, sehr gut konzentrieren und fokussieren. Also wenn zum Beispiel jemand mit seinen Problemen zu mir kommt, habe ich da einen absoluten Hyperfokus und bin da komplett dabei. Aber Smalltalk ist ultra anstrengend, also dieses Belanglose. Ich kann mit Menschen sehr, sehr schnell in Gesprächen in die Tiefe gehen und bin dann auch mit meiner Aufmerksamkeit zu 100% dabei. Aber wenn wir jetzt beispielsweise einfach nur so jemanden auf der Straße oder im Club treffen und Hallo sagen, dann habe ich null Interesse an einem Gespräch.
Außer die Person ist interessant.
Nee.
Dann auch nicht?
Nee.
Okay. Ja, interessant. Weil ich zum Beispiel mag Smalltalk halten, mich einfach nur mit Leuten auszutauschen, auch wenn es belanglos ist.
Und was auch noch bei der Kommunikation so ein Ding sein kann, sind so Sachen wie Sprunghaftigkeit und Spontanität. Also neurotypische Menschen führen eher strukturierte Gespräche und haben eine klare Abfolge in der Kommunikation. Und Menschen mit ADHS neigen dazu, eher spontan und weniger strukturiert zu kommunizieren. Also springen vielleicht öfter mal von einem Thema zum anderen oder schmeißen irgendwelche ganz unerwarteten Ideen mit rein, was ja auch durchaus positiv sein kann. Also diese verstärkte assoziative Denkweise und bei den Gedanken schneller sein als andere und weniger vorhersehbar sein, hat ja auch viele positive Aspekte. Aber gerade im Beziehungskontext, wenn man unbewusst jemanden unterbricht oder so, wenn man Angst hat, den Gedanken zu verlieren oder zu vergessen, den man gerade äußern möchte, kann der Partner natürlich das Gefühl bekommen, dass er nicht gehört wird.
Und du hast ja eben gesagt, dass es auch Vorteile mit sich bringt, neurodivergent zu sein. Und unsere Evolution bestätigt dies ja. Es sind ja immer noch 3-5% der Menschen neurodivergent in unserer Bevölkerung. Und ja, anders zu sein, bringt manchmal seine Vorteile. Ich kenne jetzt nicht die genaue Studienlage, aber man sagt ja, dass Leute, die neurodivergent sind, oftmals kreativer sind, viele Ideen haben, schneller Ideen finden und dann eben zu einer besseren Lösung beitragen. Und letztendlich haben sie einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir heute da sind, wo wir sind. Und deswegen finde ich schade, dass es oftmals als was Negatives konnotiert wird.
Ja, also ob man das jetzt in positiv oder negativ einordnet, finde ich, ist gar nicht so das Thema, sondern ich finde es einfach wichtig, dass jeder so ein bisschen das Verständnis darüber hat, womit das einhergeht. Und zum Beispiel bei einigen ist es auch so, dass die Wahrnehmung von Kritik eine ganz andere ist. Also wo ein neurotypischer Mensch direkte Kritik als hilfreich empfinden könnte, kann es für einen neurodivergenten Menschen vielleicht super überwältigend sein und er reagiert emotionaler, als man das vielleicht erwartet. Und das sind eben so Kleinigkeiten im Alltag, wo man so ein bisschen wachsamer sein kann und so ein bisschen verständnisvoller sein kann. Und ein großes, großes Thema, was bei uns ja auch immer wieder aufkommt, ist das Thema Haushalt und Ordnung. In dem Kontext können nämlich auch so einige Probleme auftreten, wenn ein neurotypischer Mensch mit einem neurodivergenten Menschen zusammenlebt. Stichwort unterschiedliche Wahrnehmung von Ordnung.
Ja.
Da können wir eigentlich einfach komplett aus unserem Alltag berichten, weil wir da wirklich beide Extreme komplett treffen. Also du legst sehr großen Wert auf Ordnung und auf ein aufgeräumtes Zuhause und ich mag natürlich auch, wenn es ordentlich ist. Aber zum einen fällt es mir immer sehr schwer, Ordnung zu halten und zum anderen übersehe ich auch oft die Unordnung. Also die ist zwar da, aber mein Gehirn nimmt die einfach nicht so bewusst wahr, weil ich bin eigentlich immer in einer ganz anderen Welt unterwegs und sehe das gar nicht so richtig. Wenn ich in einen Raum komme, denke ich an all die Dinge, die ich sowieso im Kopf habe und nicht daran, wie es jetzt gerade in dem Raum aussieht, in dem ich gerade stehe. Und wenn man sich dann mal vornimmt aufzuräumen, ist das eine Mammutaufgabe, die einen schnell mal überfordert.
Ja, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass man Sachen einfach übersieht, die rumliegen oder einfach, nachdem man sie benutzt hat, liegen gelassen werden. Aber es passiert ja so oft, dass es einfach, ich kann es mir auch langsam gar nicht anders vorstellen, dass man es extra macht. Weil du weißt ja, dass es mir auch wichtig ist und deshalb glaube ich dir ja, dass du es einfach nicht siehst. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ja, meine einzige Lösung, die ich jetzt so ein bisschen gefunden habe, um nachhaltig Ordnung zu halten, ist weniger zu besitzen. Ganz nach Marie Kondo, einfach alles wegschmeißen, was man nicht komplett liebt und braucht. Und dann geht's auch besser, also jetzt so nach und nach. Und deshalb stresst es mich auch so sehr, Dinge einzukaufen, die jetzt keine Nahrungsmittel sind, also die man irgendwie essen kann früher oder später, weil man sie verräumen muss, weil sie einen Platz in der Wohnung brauchen, weil sie potenziell für Unordnung sorgen können.
Ich finde die Idee richtig gut, dass man eben so wenig wie möglich Dinge besitzt, die einfach nur dumm rumliegen. Weil die meisten Sachen, die man auch wirklich dann auch findet, weil wir sind ja wirklich all unsere Sachen durchgegangen und wirklich, man findet so viel Ramsch, der nicht gebraucht wird und den man eigentlich easy hergeben kann, verschenken kann, verkaufen kann, und das hilft immens. Auch mir.
Ja, und Thema Putzen ist ja auch so eine Sache. Also bei dir steht ja wirklich jeden Sonntag einfach Putzen im Kalender drin. Und so ein Haushaltsplan mit festen Zeiten für bestimmte Aufgaben zu haben, ist auch sehr, sehr neurotypisch. Weil sowas kann neurodivergenten Menschen ziemlich schwer fallen, also sowas einzuhalten, generell sich an Zeitpläne zu halten. Ist aber natürlich super wichtig im Zusammenleben, dass man da eine Lösung findet, mit der sich irgendwie alle wohlfühlen. Unsere Lösung ist da jetzt gerade so eine ganz klare Rollenverteilung. Also ich mache die Wäsche und kann mich dadurch einfach darauf konzentrieren, nur die Wäsche zu machen. Und wenn ich dann noch Kapazitäten habe, mehr zu machen, dann mache ich auch mal mehr wie die Küche oder Saugen. Also mir hilft es da einfach, ganz klare Prioritäten zu haben. Und Thema Prioritäten, die sind bei uns auch komplett unterschiedlich. Also für dich ist es zum Beispiel wichtig, dass die Küche jeden Abend sauber ist, bevor man schlafen geht, während ich das entweder gar nicht sehe oder gar nicht auf die Idee komme, abends noch zu putzen, weil ich mir denke, hä, abends ist doch Selfcare, abends ist doch Freizeit, abends ist doch chillen, so.
Aber du musst dir denken, wenn abends die Küche nicht aufgeräumt ist, dann stauen sich da eklige Essensreste, dann muss man morgens, wenn man aufsteht, bevor man Frühstück machen kann, erstmal die Küche aufräumen, damit man Frühstück machen kann. Und ich finde das ultra anstrengend, am Morgen dann nochmal kurz aufzuräumen, bevor man Frühstück macht. Deswegen finde ich immer, wenn man die Küche benutzt, dann macht man die danach auch sauber. Und dann ist beim nächsten Mal wieder easy.
Ja, ich verstehe den Gedankengang. Er ergibt auch total Sinn. Ich komme nur meistens nicht auf die Idee in dem Moment. Ich habe es einfach gar nicht im Kopf.
I know.
Und wenn du dir jetzt beim Putzen laut Musik anmachst, weil dich das motiviert und weil das dann mehr Spaß macht. Oder auch, wenn du zum Beispiel neben mir sitzt und ein Basketballvideo mit Ton schaust. Wie reagiere ich da?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß gerade gar nicht, wie du reagierst. Meistens bist du, glaube ich, genervt oder willst, dass ich den Ton ausmache.
Genau, Thema Reizüberflutung und sensorische Empfindlichkeiten. Also für neurodivergente Menschen können laute Geräusche schnell überwältigend und stressig sein. Aber nicht nur bei Geräuschen, sondern auch bei bestimmten Lichtern oder bei Gerüchen. Also ich habe mein Handy auch immer aufs Dunkelste. Ich finde generell fast jeden Bildschirm zu hell, fast jedes Licht zu hell und bekomme von 90% aller Gerüche Kopfschmerzen.
Aber ist da die Rede nicht eher von Hochsensibilität und nicht ADHS oder ADS?
Okay, ich glaube, wir sollten vielleicht mal ganz kurz die neurodivergenten Störungen voneinander abgrenzen. Also sowohl ADHS oder ADS als auch Autismus und Hochsensibilität haben neurobiologische Grundlagen, die mit der ganzen Funktion und Struktur des Gehirns zusammenhängen. Und genau die bestimmen, wie das Gehirn Reize wahrnimmt und aber auch verarbeitet und darauf reagiert. Und bei ADS, ADHS ist es so, dass einige Menschen sensorisch einfach empfindlich sind, das, was wir eben besprochen haben. Bei Autismus ist diese sensorische Empfindlichkeit ein Hauptmerkmal. Also Menschen mit Autismus können entweder über- oder unterempfindlich auf sensorische Reize reagieren. Und Hochsensibilität ist im Gegensatz zu Autismus und ADHS keine klinische Diagnose, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Und dieses Persönlichkeitsmerkmal ist durch eben diese erhöhte Sensibilität gegenüber sensorischen und emotionalen Reizen gekennzeichnet. Aber es gibt eine sehr große Überlappung zwischen ADHS, ADS und Autismus. Also Studien zeigen, dass bis zu 30-50% der Menschen mit Autismus auch ADHS, ADS-Symptome haben. Also es ist wirklich super wichtig, da sehr differenziert und vorsichtig mit diesen ganzen Begrifflichkeiten umzugehen, weil ADHS, ADS, Autismus und Hochsensibilität sind unterschiedliche Konzepte mit aber einigen gemeinsamen Merkmalen, insbesondere wenn es um diese sensorische Empfindlichkeit und emotionale Reaktivität geht.
Was genau meinst du eigentlich mit emotionaler Reaktivität? Weil ich glaube, den Begriff kennt nicht jeder.
Ja, ich glaube, generell das Thema Emotionen ist gar nicht das, was die meisten so auf dem Schirm haben, wenn sie an ADS oder ADHS denken. Aber Menschen, die neurodivergent sind und gerade mit ADHS, erleben oft sehr viel intensivere Emotionen und neigen dazu, schneller stark zu reagieren. Also sei es Wut, Freude, Trauer, ganz egal in welche Richtung. Und wir haben auch schon von dieser Impulsivität geredet und vor allem eben diese emotionale Impulsivität ist ein sehr, sehr häufiges Merkmal, aber auch so Dinge wie Stimmungsschwankungen und emotionale Ausbrüche sind bei vielen einfach häufiger. Und aber auch die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu regulieren, kann beeinträchtigt sein. Und das sind natürlich auch so Themen, die in einer Beziehung super herausfordernd sein können für beide. Also wenn du so gar nicht verstehen kannst, weshalb ich so stark emotional reagiere und das nicht nachvollziehen kannst oder das sogar vielleicht als übertrieben empfindest, dann ist es für uns beide keine gute Situation.
Ja, ich finde es spannend, weil dann steht ja eigentlich dann eine Art Teufelsspirale. Du hast einen Emotionsausbruch, ich kann den nicht nachvollziehen, tu den vielleicht herunterspielen, du fühlst dich nicht gehört und wirst noch emotionaler. Und das ist ja dann wirklich so eine Verstärkung auf die Verstärkung, die sich wahrscheinlich dann immer weiter intensiviert, bis es komplett eskaliert.
Ja, ich kann das immer gar nicht haben, wenn Menschen einem anderen das Gefühl geben, seine Emotionen hätten keine Daseinsberechtigung oder wären übertrieben, weil jedes Gefühl hat eine Daseinsberechtigung und kein Gefühl kann per se übertrieben sein, weil man steckt ja nicht drin. Und auch wenn man das nicht nachvollziehen kann oder verstehen kann, kann man demjenigen ja dennoch glauben, wenn er sagt, wie schmerzhaft sich etwas anfühlt oder aber auch wie schön sich etwas anfühlt. Dazu hatten wir auch einmal einen Beziehungstipp, wie man lernen kann, da mehr Verständnis zu haben und da mehr Empathie zu zeigen und sich da mehr reinfühlen zu können. Weil was von außen vielleicht wie eine emotionale Überreaktion aussieht, ist für denjenigen meistens die einzige Reaktion, die überhaupt möglich ist.
Ich glaube, wenn man es rein theoretisch betrachtet, macht es voll Sinn und man weiß es ja auch, dass die Person ja nur so reagiert, weil sie auch so fühlt. Aber ich glaube, in dem Moment kann man es manchmal sehr schwer nachvollziehen und kann nicht immer zu 100% empathisch reagieren, weil man es einfach selbst nicht kennt und selbst noch nie in der Situation war. Aber natürlich ist jedes Gefühl legitim und muss ja irgendwie echt sein, sonst würdest du ja nicht so reagieren.
Ja, und ich verstehe halt auch, dass es für dich nicht immer leicht ist, weil natürlich hast du auch emotionale Stabilität verdient und vielleicht auch, dass man sich auf eine gewisse Vorhersehbarkeit verlassen kann. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also, und ich verstehe auch, dass es mit mir da manchmal ein bisschen schwierig sein kann, obwohl meine Impulskontrolle ziemlich gut ist, würde ich sagen.
Da gehe ich mit. Die ist wirklich sehr gut oder ziemlich gut. Ich will es nicht sehr gut sagen, aber es ist ziemlich gut. Und ich muss sagen, obwohl ich manchmal deine Kontrolle teste, muss ich auch zugeben. Manchmal mache ich es dir nicht einfach.
Ja, du forderst das manchmal ganz schön heraus. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen, da lagen wir im Bett. Ich war abends nochmal aufgestanden, um das Licht unten auszumachen und habe mich auf dem Rückweg an einer Hantel gestoßen, ziemlich doll sogar. Und deine erste Reaktion war, Mensch, warum passt du denn nicht besser auf? Hast mich so richtig angeschnauzt. Weil ja, als jemand, der mich liebt, willst du natürlich auch, dass ich auf mich aufpasse und warst in dem Moment irgendwie wütend, dass ich nicht auf mich besser aufgepasst habe, ich weiß auch nicht.
Nee, es passiert halt so oft, dass du gegen diese Stange läufst. Das ist ja nicht zum ersten Mal passiert, das ist bestimmt schon 5, 6, 7 Mal passiert. Und es ist, jedes Mal hast du Ultraschmerzen und es ist blauer Fleck und mein Baby weint. Und dann bin ich halt so, Mann, Alter, das ist jetzt zum 8. Mal passiert, das muss doch jetzt dein armes Schienbein. Und da ist die Wut nicht gegen dich eigentlich, das ist mehr so auf die Situation bezogen. Und ich glaube, in dem Moment, weil du auch Schmerzen hattest, habe ich vielleicht doof reagiert, du hast es auch falsch verstanden und dann hat sich das auch hochgeschaukelt.
Ja, jemandem, der sich gerade wehgetan hat, einen Vorwurf zu machen, ist halt nicht so nett. Und dann hast du gefragt, ob du mir was zum Kühlen holen sollst. Und ich dachte so, Digga, natürlich will ich was zum Kühlen. Was denkst du denn? Und anstatt zu fragen, steh doch einfach auf und hol was. Und es war mir aber zu doof, irgendwie darauf zu antworten. Und dann bin ich einfach selbst zum Kühlschrank gehumpelt, habe eine Packung Tiefkühlerbsen geholt, mich zurück zu dir ins Bett gelegt, ganz kurz mein Knöchel gekühlt. Und dann war ich so kurz davor, diese Tiefkühlerbsen einfach alle über dir im Bett auszukippen, weil du mir nicht sofort geholfen hattest und weil ich wütend darüber war. Aber ich habe es nicht gemacht.
Aber du hast mich mit den Erbsen gehauen.
Ja, aber auch nicht doll. Das war einfach nur so, ach komm.
Ach komm, okay. Und dann habe ich auch unten geschlafen.
Ja, aber ich muss schon sagen, ich denke wirklich sehr, sehr, sehr oft über die Konsequenzen meines Handelns nach. Also das Symptom ist bei mir nicht ganz so stark ausgeprägt. Und ich bin aber auch generell immer nicht so ein Fan davon, wenn man sagt, ja, ich kann nichts dafür, dass ich jetzt so in Wut ausgebrochen bin oder dass ich dich unterbrochen habe beim Reden, weil das ist halt mein ADS oder mein ADHS. Also, dass man das einfach immer als Entschuldigung nimmt. Also, man muss natürlich trotzdem Verantwortung für sein Handeln übernehmen und sich da regelmäßig reflektieren.
Danke, dass du es ansprichst, weil ich hatte ein ähnliches Gefühl, als ich aufgewachsen bin, dass ich wegen meiner Hautfarbe benachteiligt wurde. Und ich kenne immer noch sehr viele, ich kenne immer noch ein paar Leute, die die Rassismuskarte immer als Grund vorneweg schieben und das als Ausrede benutzen, warum etwas nicht klappt. Und ich denke, dass, wenn man reflektiert, dass auch manchmal die Verantwortung bei einem selbst liegt. So, Babe, hast du noch eine spicy Frage für uns?
Nee, aber ich habe einen Beziehungstipp.
Das ist sehr gut. Die Hitze macht mir zu schaffen. Hast du noch einen Beziehungstipp für uns?
Ist ein kurzer Tipp, den jeder umsetzen kann. Ist auch ein sehr praktischer Alltagstipp. Und zwar, jeder hat ja so ein Essen, das ihm so ein richtig gutes Gefühl gibt. Also vielleicht so ein Soulfood aus der Kindheit oder so. Zum Beispiel macht keiner Kartoffelsuppe mit Würstchen so gut wie meine Mama. Und mein Tipp ist es, herauszufinden, was dieses Essen bei dem Partner ist und das zur Perfektion kochen können. Und da dann vielleicht auch einfach mal die Schwiegereltern oder Großeltern nach dem Familienrezept fragen, das dann lernen und wirklich perfekt beherrschen. Und wenn man sich dann mal gestritten hat oder eine stressige Phase hat oder was auch immer, dann kann so ein Essen, in das man ganz viel Liebe reingesteckt hat, echt viel ausmachen.
Den Tipp finde ich besonders gut, weil ich ein Food-Lover bin und Liebe geht ja durch den Magen. Deswegen finde ich schön.
So, jetzt kannst du mir deine spicy Frage stellen. Ich hoffe, du hast eine.
Ja, habe ich rausgesucht. Also erzähl uns mal, was war für dich unser ungewöhnlichstes oder verrücktestes sexuelles Erlebnis?
Boah, naja, jeder hat ja so seine eigenen Grenzen zwischen ungewöhnlich und normal. Und ungewöhnlich oder verrückt heißt ja nur, dass es allgemein entweder weniger akzeptiert oder einfach nur weniger häufig ist. Aber das sollte ja nicht darauf Einfluss nehmen, wie man selbst die Dinge in seinem Leben sieht. Mir ist es auch immer ein bisschen suspekt, wenn jemand sich selbst als verrückt bezeichnet oder sein Leben als super verrückt bezeichnet. Also Menschen, die von sich selbst sagen, dass sie einfach so ein bisschen crazy drauf sind, sind meistens mit Abstand die langweiligsten. Ich glaube, das Einzige, was mir gerade einfällt, wo ich so wirklich dachte, holy shit, was geht denn hier jetzt gerade ab? Das war an oder eher nach deinem Geburtstag, als plötzlich so 10, 15 fremde Gays bei uns im Wohnzimmer waren und alle voll in ihrem eigenen Film. Das kam mir wirklich vor, als wäre es gerade nicht real. Also da war ich natürlich auch irgendwann einfach saumüde. Die kam ja so gegen 6 Uhr morgens oder so. Es war hell draußen und es hat mich ein bisschen verwirrt, was jetzt plötzlich so ein 35-jähriger nackte Türke da auf meiner Couch macht. Also da war jetzt keine sexuelle Situation zwischen uns, aber halt eine, die wir gemeinsam erlebt haben und die für mich super ungewöhnlich war.
Ja. Vor allem, für mich war es ja genauso abgespaced. Nicht, dass ich die Situation nicht kannte, aber einfach, dass man nach einer Party in seiner eigenen Wohnung überrascht wird von einer Anzahl von Menschen, die gerade vögeln, war einfach so, yo, wo bin ich jetzt gerade hier gelandet?
Was würdest du denn sagen, war unser außergewöhnlichstes Erlebnis zusammen im sexuellen Bereich?
Ganz klar war das auf der Torture Garden, als du mich versucht hast, mit Desinfektionsmittel zu ficken.
Oh mein Gott, das tat mir so leid.
Das war crazy. Oh, das hat so gebrannt. Aber ja, okay.
Das war keine Absicht. Ich dachte, es wäre Gleitgel. Es war dunkel.
Na, da merkt man wieder die Impulshandlungen eines Neurodivergenten.
Nee, das war purer Sadismus natürlich.
Gut, dann.
Bis in 2 Wochen.